Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Wo auch immer eine Krise auftaucht, ist eigentlich der Begriff systemrelevant nicht weit. Das begann mit der Finanzkrise 2008 so richtig in Deutschland, also die Beliebtheit dieses Wortes. Aber so richtig alltäglich wurde es während der Corona-Pandemie. Deshalb ist der erste Teil des Titels des neuen Buches von Christoph Schickhardt sprachlich überhaupt kein Problem. Der zweite dann schon, zumindest für mich, denn das Buch heißt Nicht systemrelevant, eine Aufarbeitung der Corona-Politik aus kinderethischer Sicht. Bei mir im Studio ist jetzt unser Kritiker Arno Orzesek. Schönen guten Morgen erstmal.
Guten Morgen.
Ich kannte diesen Begriff gar nicht, Kinderethik. Was verbirgt sich dahinter? Was ist das?
Also Wikipedia hätte übrigens nicht geholfen. Da gibt es nämlich auch tatsächlich kein Lemma Kinderethik. Und googelt man den Begriff, dann kommt man hauptsächlich auf Veröffentlichungen von Christoph Schickhardt. Er selbst definiert das im Grunde erwartungsgemäß. Er sagt, dass Kinderethik sich mit den moralischen Fragen befasst, die Kinder und Jugendliche betreffen oder angehen. Und das heißt vor allem zu prüfen, wie das Verhältnis zwischen Kindern und Eltern, Kindern und Staat, Kindern und Gesellschaft, Kindern und Schule und so weiter auszusehen hat, wenn man die spezifischen Merkmale der Kinder, die sich ja unterscheiden von Erwachsenen, berücksichtigt. Also Kinderethik berührt tatsächlich auch viele Fragen des Kindeswohls, ein Begriff, der sehr viel bekannter ist. Allerdings ist der Begriff Kindeswohl im Familienrecht wichtig, geht also mehr die Juristerei an, während Kinderethik dann natürlich in die philosophische Disziplin Ethik gehört.
Und wie, darum geht es ja in diesem Buch, wie bewertet er nun die Corona-Politik aus Sie haben mich noch nicht dran gewöhnt, kinderethischer Sicht.
Also er schreibt übrigens ziemlich sachlich und trocken, also nicht polemisch, aber sein Resümee ist letztlich und endlich also nahezu Totalversagen, weil Minderjährige, die seien in der Corona-Krise kaum angehört worden und noch weniger ernst genommen worden. Sie seien nicht an den Entscheidungen beteiligt gewesen, die sie direkt betrafen. Und die Tatsache, dass, was ja stimmt, dass nur ganz wenige Minderjährige schwer an Covid-19 erkrankt sind, die sei eigentlich nie in Rechnung gestellt worden. Insbesondere nicht bei den Schulschließungen im zweiten Lockdown, weil dadurch die Belastung, die aus Schickhardt sich sinnlos sind, sich noch einmal vergrößert hätten. Also das sind bekanntermaßen die Vereinsamung, die häusliche Gewalt, die Depression, die körperliche Verwahrlosung, die digitalen Spielsüchte, die Lernstörung und diese Dinge. Und ich zitiere jetzt gern wörtlich, Schickhardt schreibt, dass die Verantwortlichen das alles mit einer Mischung aus fehlendem Problem- und Verantwortungsbewusstsein, Gleichgültigkeit, Passivität und selbstgefälligem Schweigen in Kauf genommen hätten. Ich denke, das ist ein hartes Urteil. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, wirklich nicht, wer da ganz fundiert widersprechen könnte.
Man hört ja auch heute ziemlich oft, gerade Deutschland sei insgesamt ganz gut durch die Corona-Krise gekommen. Man hört das von Politikern, aber nicht nur von denen, manchmal auch von Experten von unterschiedlichen Seiten. Wenn man ihm hier folgt, dem Autor, müssen wir dieses Urteil dann revidieren?
Naja, also wenn man genau hinguckt, dann sieht man, dass aber gleichzeitig viele Disziplinen und Berufsstände durchaus Kritik üben. Und das kommt ja mittlerweile sogar dann bis auf Bundesebene bei den Politikern allerdings stark abgefedert, weil die natürlich über sich überlegen müssen, inwiefern sie sich selbst da beschädigen. Also die Deutsche Krebsgesellschaft hat massiv wegen der vielen Intensivbetten, die leer standen, interveniert. Es gibt natürlich Kritik bis auf die Bundesebene an dem generellen Umgang mit Daten und mit deren Analyse. Es gibt weiterhin Kritik an der einseitigen Dominanz von Virologen und Epidemiologen. Und Schickhardt konzidiert, dass die Schulschließungen in dem ersten Lockdown okay gewesen seien, weil man noch recht wenig wusste. Aber dass dann irgendwann mal Jürgen Habermas gesagt hat, dass die staatlichen Maßnahmen zum Lebensschutz wohl nur noch von libertären Corona-Leugnern in Zweifel gezogen werden können, das hält Schickhardt für einen wissenschafts- und diskursethischen Tiefpunkt. Und dieser Ausdruck ist für seine Verhältnisse praktisch schon ein kompletter Empörungsausbruch.
Kritisiert er nur Schickhardt oder macht er auch konstruktive Vorschläge, zum Beispiel auch, wie man all das, was man angerichtet hat, wieder ein bisschen ausgleichen könnte?
Also ich war ziemlich irritiert davon, wie weit sich Schickhardt von der Corona-Politik entfernt, die ja hier im Untertitel eben steht. Und er breitet dann de facto tatsächlich so etwas aus wie seine Idealvorstellung, die politisch-rechtlich und ethisch reflektiert sind im Umgang mit Kindern. Das heißt, er entwirft eine ideale Schule, er wirft eine ideale Erziehung, er entwirft, im Grunde genommen entwirft er so etwas wie ein Ideal des jungen Menschenlebens und er kritisiert sogar mehrfach das Grundgesetz, weil es aus seiner Sicht zu viel Wert legt auf die elterliche Abwehr, auf das elterliche Abwehrrecht gegenüber dem Staat und wiederum umgekehrt zu wenig Gewicht auf den Schutz von Kindeswohl und von Kindesrecht. Und da muss man wohl sagen, wenn all diese Idealvorstellungen, die Schickert hier skizziert, wenn die verwirklicht würden, dann würde das also eine revolutionsartige Umkrempelung der Bundesrepublik bedeuten. Ich glaube nicht, dass es jemals so kommt. Aber andererseits muss man sagen, dass Schickerts Kritik an der Corona-Politik umso plausibler wird, je mehr man sieht, wie tief das durchdacht ist.
Wobei ich schon zugeben muss, jetzt mal als rein theoretische Überlegung, wenn im Grundgesetz ungefähr das stünde, was erfordert, und es hätte da schon gestanden, hätte man die Corona-Politik so nicht durchziehen können gegenüber Kindern und Jugendlichen. Soweit meine Interpretation. Aber mir geht eigentlich noch was anderes durch den Kopf, Herr Zessig. Das Buch ist nicht mal 200 Seiten dick, also sogar eigentlich deutlich drunter, 175. Und was Sie jetzt schon alles erzählt haben, was da alles drinsteckt in dieser Kürze, überzeugt Sie das Buch am Ende? Also auch diese Radikalität und die Argumente?
Jetzt muss ich sagen, dass viele zentrale Thesen sogar in meinen Augen viel zu oft wiederholt. Das heißt, das könnte man da runterstreichen. Dann bleibt 145 noch, bleibt noch ein bisschen weniger über. Also ich glaube, wer zu diesem Buch greift und auf Corona-Politik nur scharf ist, der könnte es für eine Mobile-Packung halten, wegen dieses tiefen Hintergrunds, den ich jetzt erläutert habe. Aber mein Resümee lautet: Wer die Pandemiepolitik immer noch, so wie das gemacht wird, im Großen und Ganzen gutheißen will, der sollte dieses Buch nicht lesen, denn dann kämen ihm erhebliche Zweifel.
Dankeschön. Arno Ozesek war das über nicht systemrelevant, eine Aufarbeitung der Corona-Politik aus kinderethischer Sicht. Das Buch von Christoph Schickert hat, ich habe es erwähnt, aber ich sage es nochmal an dieser Stelle ordentlich, 175 Seiten und es kostet 18 Euro. Übrigens, wegen der Frage, ist der Begriff schon bekannt oder nicht, kinderethisch wurde mir von Microsoft Word nicht angestrichen. Das finde ich schon wieder leicht. Ja, erzählt, da gucken Sie jetzt so. Das ist doch leicht sensationell. Die haben ja mal das Wort Besitzerin angestrichen.
Vielleicht weil sie nicht schon auf unser Gespräch reagiert.
Wahrscheinlich, weil Besitzerin damals laut Microsoft Word, man kann nur als Mann etwas besitzen. Das wurde wirklich als falsch angestrichen. So viel auch so ein bisschen Genderdiskurs hier in der digitalen Welt.